dass die Menschen eben fair miteinander umgehen, also vor dem Gesetz rechtmäßig, sodass, wenn dir Unrecht geschieht, du eine Möglichkeit hast, dir Recht zu verschaffen, die Sicherheit zu verschaffen letztendlich. Also egal, wie dein Leben aussieht, egal, wie du es dir vorstellst, ich behaupte, dass du dir Sicherheit wünschst und ich tue das auch. Ich denke, dass das jeder von uns tut und dass es ein guter Wunsch ist, sicher zu sein. Aber ich glaube, dass bei diesem Punkt der Sicherheit, bei diesem Wunsch, ein großes Problem besteht. Vor allem, wenn wir diese Sicherheit eben zum Beispiel im Finanziellen suchen, in Beziehungen, in der Gesellschaft, in der Politik, wie auch immer, dann kennen wir auch sehr gut diese Erfahrung, dass wir ganz oft eben nicht darauf bauen können. Wir haben diese Sicherheit ganz oft nicht. Wir kennen es, durch vertraute Menschen enttäuscht zu werden. Wir kennen es, dass die Menschen, die uns am nächsten stehen, uns verletzen und uns böse verletzen, uns den Rücken kehren. Wir kennen die Unruhe in dieser Welt und das ist zurzeit wirklich heftig. Wir sehen, hier in Deutschland haben wir Frieden, aber wir schauen in den Nahen Osten und es vergeht nicht ein Tag zurzeit, wo irgendwo in irgendeiner Stadt oder in irgendeinem Wohngebäude eine Rakete einschlägt. Wir sehen in die Welt und sehen Proteste, gewaltsame Proteste gegen die Regierung, gegeneinander. Wir sehen in die Welt und sehen Inflation und Verschuldung von Staaten. Und wir fragen uns, wo ist die Sicherheit? Wo ist die Sicherheit da? Also finanziell, ich kann finanziell gut dastehen, aber wenn die Regierung, für die ich wähle, hochverschuldet ist, was passiert dann mit meinem Geld? Beziehungsweise ist mein Geld wirklich in meiner Hand? Kann ich das als mein Vermögen ansehen oder ist es doch ziemlich unsicher? Also wir sehen, wir machen Erfahrungen und werden enttäuscht von Menschen, die uns nahestehen. Wir sehen in die Welt und auch die Welt ist eigentlich ziemlich enttäuschend, wenn wir uns Sicherheit von der Welt wünschen. Und dann führt uns das Ganze zu so einer gewissen Angst vor dem Ungewissen, weil wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen, dass vieles möglich ist und dass viel schlechte Dinge möglich sind in der Welt. Dass es der Welt eigentlich noch viel, viel schlimmer gehen könnte als jetzt. Also da ist das Ungewisse, da ist das Mögliche, was passieren kann. Letztendlich haben wir Angst vor dem Untergang. Vor dem Moment, wo wirklich alles in dieser Welt ins Wanken gerät, alles um uns herum aus den Fugen gerät und wir uns auf nichts mehr so wirklich verlassen können. Diese Angst schlummert in dem Menschen und der Psalm, den ich mit euch lesen will heute, ergibt eigentlich eine Frage auf, zunächst einmal. Da ist eine ganz zentrale Frage in diesem Psalm und die lautet, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Also, wenn alles ins Wanken gerät und wenn es dann nichts mehr gibt, worauf du dich verlassen kannst, worauf man sich so als Mensch verlässt, was tut dann der Gerechte? Und ihr merkt, diese Frage ist nicht einfach eine allgemeine Frage an den Menschen, was tut der Mensch insgesamt, also welche Möglichkeiten hat er? Nein, hier wird speziell die Frage nach dem Gottvertrauen gestellt. Hier wird die Validität des Gottvertrauens in Frage gestellt. Was tut der Gerechte, wenn es da keine Lebensgrundlage mehr gibt in der Gesellschaft? Wenn wirklich alles in sich zusammenfällt, derjenige, der Gott vertraut, welchen Weg kann er einschlagen? Ist sein Vertrauen tatsächlich ein Vertrauen, das belastbar ist, das tragfähig ist, das wasserdicht ist? Das ist die Frage, die der Psalm von heute Abend, Psalm 11, aufwirft. Und ich stelle mir vor, dass diese Frage von zwei Personen gestellt werden. Vielleicht findest du dich darin wieder. Also zum einen gibt es da den Zyniker. Vielleicht bist du ein Zyniker, der diese Frage insofern stellt und sagt, naja, wenn alles schön und gut ist, dann habe ich etwas für Gott übrig. Dann kann ich mir vorstellen, dass Gott und Religion und der Gottesdienst in meinem Leben einen Platz finden, weil ich habe die Ruhe und die Zeit dafür, ich habe das Geld zu spenden und ich kann Gott danken für ein schönes Leben. Aber wenn alles um mich herum zugrunde geht, dann sorge ich für mein eigenes Glück. Das ist sicher. Dann bin ich meines eigenen Glückes Schmied. Wenn es darauf ankommt, dann werde ich nicht auf etwas vertrauen, das ich nicht sehe. Ich vertraue auf das Werk meiner Hände, auf mein Vermögen. Naja, und was tut dann der Gerechte in diesem Moment? Ne? Diese Frage könntest du dir stellen. Wenn alles gut ist, ja. Wenn es schlecht läuft, wenn wirklich die Grundpfeiler umgerissen wird, was soll der Gerechte in diesem Moment tun können? Was hat er für Möglichkeiten, auf Gott zu vertrauen? Vielleicht bist du auch einfach ein Zweifler, der mit Unentschlossenheit und Misstrauen an diese Frage geht. Vielleicht denkst du dir, ich würde mir so sehr wünschen, dass es jemanden gäbe, der in Zeiten der Not wirklich helfen könnte. Ich würde mir wünschen, dass es eine höhere Macht gibt, die letztendlich doch für Gerechtigkeit und Frieden sorgt. Also da gibt es mindestens diese zwei Personen. Da gibt es den Zyniker und den Zweifler. Vielleicht findest du dich in einem von den beiden wieder. Und ich denke, Psalm 11 gibt uns auf beide Personen, auf beide Art und Weisen, diese Frage zu stellen, eine absolut hinreichende Antwort. Deswegen will ich diesen Psalm mit euch heute lesen und durchgehen. Und egal, ob du dich mit der einen oder anderen identifizierst, der Psalm zeigt dir etwas auf, das du verstehen musst. Egal, wer du bist, wo du herkommst, welche Erfahrungen du bereits mit Gott oder ohne Gott gemacht hast, da gibt es etwas für dich, was du verstehen musst. Und darüber möchte ich heute mit dir nachdenken. Wer immer du bist, dieser Psalm kann dir die Sicherheit geben, die jeder Mensch braucht, wenn das alles über ihn einbricht und ihm nichts mehr bleibt, auf das er sich tagtäglich verlassen hat. Dieser Psalm zeigt uns die Sicherheit auf, die der Gläubige immer haben wird. Da gibt es eine Zuflucht, die niemals enttäuscht und die immer erreichbar ist. Auch darüber möchte ich mit dir heute nachdenken. Deswegen der Titel über diese Predigt, die Antwort des Glaubens auf die Gefahr des Untergangs. Die Gefahr des Untergangs wirft eine Frage auf. Was tut der Gerechte, wenn alles zugrunde geht? Dieser Psalm gibt eine Antwort. Ich möchte den Psalm jetzt einmal lesen. Das ist nicht lang, dauert nicht lange. Das sind sieben Verse. Und wenn du eine Bibel hast, dann schlag es gerne auf, ansonsten lese ich es vor. Also Psalm 11. Bei dem Herrn suche ich Zuflucht. Wie sagt ihr zu meiner Seele, flieht wie ein Vogel zu eurem Berg? Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen. Sie haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet, um am Finstern auf die von Herzen Aufrichtigen zu schießen. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Der Herr ist in seinem heiligen Palast, der Herr in den Himmeln ist sein Thron, seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Er wird Schlingen auf die Gottlosen regnen lassen, Feuer und Schwefel und Glutwind wird das Teil ihres Bechers sein. Denn gerecht ist der Herr, Gerechtigkeiten liebt er. Der Aufrichtige wird sein Angesicht schauen. Durch diese sieben Verse möchte ich mit euch gehen. Also, dieser Psalm wird von David geschrieben, König David, König über Israel zu seiner Zeit. Und David beginnt diesen Psalm mit einem Vertrauensbekenntnis. Für ihn steht fest, auf wen er vertraut, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden. Er sagt, bei dem Herrn suche ich Zuflucht. Aber wir müssen uns hier vor Augen führen, in welcher Situation er steht. Also der Psalm gibt uns Auskunft darüber, wie es mit David zurzeit aussieht und wie seine Umstände gerade aussehen. Also in Vers 2 beschreibt David das auf sehr bildhafte, eindrückliche Weise. Er schreibt von bösen Menschen, die quasi ihren Pfeil schon gespannt haben, also ihren Bogen gespannt haben und auf Menschen zielen aus der Finsternis, aus dem Dunkeln. Also Davids Umstände werden also von bösen Menschen mit bösen Motiven bestimmt. Böse Menschen haben die Oberhand und sie sind im Begriff anzugreifen. Sie wollen Schaden anrichten, sie wollen töten. So beschreibt David seine Situation. Und in Vers 3 dann die Frage, wenn eben die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Das ist die Frage, die David beantworten muss. Ich meine, er vertraut ja Gott, seine Zuflucht ist ja der Herr. Aber was tut er jetzt? Was tut er, wenn Menschen nach seinem Leben trachten? Und wir wissen nicht genau, in welcher Zeit David diesen Psalm schreibt. Es könnte sein, aber wir haben dafür nicht ausreichend Hinweise. Es könnte sein, dass es die Zeit war, wo er vor König Saul, also als David noch nicht König war, vor König Saul auf der Flucht war. Der König Saul wusste, dass David gesalbt ist bereits, dass er König werden sollte, dass Gott ihm das Versprechen gegeben hat, David wird König werden. Und im Umkehrschluss heißt es natürlich, dass König Saul nicht immer König bleiben wird. Und Saul hat David gehasst. Er hat ihn verfolgt und er hat nach seinem Leben getrachtet. Stell dir mal vor, du wirst von dem König deiner Nation verfolgt. Der König trachtet nach deinem Leben. Derjenige, der für Recht und Ordnung in der Gesellschaft sorgen sollte, ist derjenige, der dein Leben nehmen will. Einfach aus Neid und Eifersucht. Also dieser Psalm könnte aus dieser Erfahrung heraus kommen. Wir wissen es nicht. Es könnte aber auch sein, dass David diesen Psalm schreibt, als er auf der Flucht ist vor seinem Sohn Absalom. Also David hat viel erlebt. Er hat ein bewegtes Leben. Er wird irgendwann König, Saul stirbt. David wird König und er bekommt viele Söhne. Und sein Sohn Absalom trachtet zu einem Zeitpunkt in Davids Leben nach dem Thron Davids, nach dem Thron seines Vaters. Er macht so einen Putsch, so einen Aufstand, er tötet einige Menschen und David muss fliehen. Sein eigener Sohn wendet sich gegen ihn und will den Thron haben an seiner Stelle. Und auch hier könnte diese Frage ganz gut reinpassen. Was tut der Gerechte in so einer Situation, wenn wirklich alles aus den Fugen gerät, wenn alle in Panik geraten? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass David genug Erfahrung gemacht hat, um diesen Psalm zu schreiben und so zu meinen, wie er ihn schreibt. Wir lesen in Vers 1 noch, und das ist auch Teil seiner Situation, dass David hier wahrscheinlich einen Ratschlag bekommt. Und er erwidert dir diesen Ratschlag. Er schreibt in Vers 1, wie sagt ihr zu meiner Seele? Also da spricht jemand zu David und er gibt ihm einen Rat. Und dieser Rat ist, flieh dahin, wo es sicher ist, David. Gib den Kampf auf, gib dich geschlagen, rette dich selbst wie ein Vogel, der in die Berge flüchtet. Lass einfach alles hinter dir und verlass deine Stellung. Gib dein Vertrauen auf, kümmere dich um deine Sicherheit. Sicherheit eben, die David fehlt. Und Davids Reaktion auf diese Situation bringt ein Vertrauen zum Ausdruck, das auch wir heute brauchen. Weil David flieht nicht einfach. Er gibt sein Vertrauen nicht einfach auf. Der Gedanke daran, in Panik zu verfallen, ist nicht die Lösung für David. Er versteht diesen Gedanken der Flucht mehr als eine Versuchung, die seinen Glauben in Frage stellt. David glaubt Gott, und mit diesem Gedanken, ihn zu verlassen, will David nicht leben. Aber die Frage bleibt immer noch, und ich wiederhole die ja immer wieder, ne? Aber die Frage bleibt eben offen, was tut denn David? Was tut denn der Gerechte? Es ist ja immer noch alles ins Wanken, oder im Wanken, ne? Es ist eben alles aus den Fugen geraten und David muss doch was tun. Irgendeine Aktion muss doch folgen. Also was tut David, was tut der Gerechte? Und David beantwortet diese Frage, ich denke sehr deutlich, aber nicht in einer Weise, wie wir das vielleicht erwarten würden. Also er sagt, bei wem er Zuflucht sucht. Und jetzt, wie David antwortet auf diese Frage ist, er beschreibt die Gründe für das Vertrauen, was er hat. Er beschreibt die Gründe für das Vertrauen, was er hat. In einem anderen Psalm bittet David um Beistand. Also er fleht Gott an. Er beschreibt ihm seine Situation. Er fleht Gott um Hilfe an. Also wir haben viele Psalmen, die genau von diesem Flehgebet sprechen. In einem anderen Psalm bittet David um Rache. Er fleht Gott an, dass Gott eingreift und sich rächt an seinen Feinden, dass er letztendlich gerechtfertigt vor seinen Feinden dasteht. Aber im Psalm 11 macht er das nicht. Er bittet nicht, er fleht nicht, er bangt nicht, er schreibt nicht viel mehr seine Situation. Das hat er in den ersten drei Versen gemacht. Ab Vers 4 macht er das nicht mehr. David denkt an seinen souveränen Herrn, dem nichts entgeht. Das ist die Antwort auf diese Frage in Vers 3. Der Gedanke an seinen überragenden Gott, der gerecht ist, ist die notwendige und völlig hinreichende Antwort auf die zentrale Frage in seiner Situation. Was tut der Gerechte, wenn alles ins Wanken gerät? Naja, David denkt an seinen souveränen Herrn. Das ist Davids Antwort. Und David wird dieses Vertrauen dann in Vers 4 bis 11 begründen. Ich habe 4 Gründe rausgeschrieben, die ich jetzt mit euch gemeinsam angucken will. Also David gibt in den Versen 4 bis 7 4 Gründe, weshalb er auf die Frage in Vers 3 mit Glauben und mit Sicherheit antworten kann. Seine Gedanken sind von dem bestimmt, wer Gott ist und was er tut. Also lasst uns den ersten Grund mal anschauen. David glaubt an den Gott, der über allem steht. Das ist Davids erster Punkt in seiner Antwort. In Vers 4 steht, der Herr ist in seinem heiligen Palast, der Herr in den Himmeln ist sein Thron. Das ist der Gott, an den David denkt, der Gott, der auf dem Thron sitzt. David weiß, Gott ist der Erhaben. Er steht über allem, Gott ist souverän, Gott ist völlig überlegen, Gott regiert in Allmacht, er regiert und hält alles in seiner Hand. In der Arbeitswelt gibt es immer so eine wiederkehrende Vorstellung, bestimmt kennt ihr das. Also Arbeiter kommen zusammen, Arbeitnehmer kommen zusammen und fangen an, über die Geschäftsleitung zu sprechen. Und sie stellen sich vor, wie die Geschäftsleitung zusammenkommt in einem Büro, was mit Teppichboden ausgelegt ist. Jeder sitzt auf einem Ledersessel an einem großen runden Tisch mit wichtigen Leuten und sie sprechen über wichtige Dinge, die einfach so gar nichts mit dem Arbeitsalltag des Arbeitnehmers zu tun haben. Das ist so ein Klischee eigentlich, ne? Was als Arbeitnehmer sich immer wieder ausmalen. Ja, die da oben in der Geschäftsleitung, in der Chefetage, die sprechen über Dinge, die uns nichts angehen. Hat einfach nichts mit unserem Leben zu tun. Und die Frage ist, wie das mit Gott und dem Menschen ist. Vielleicht hast du diese Frage schon mal gestellt. Gott sitzt nicht in einem Ledersessel auf Teppichboden. Er sitzt auf seinem Thron in seinem heiligen Palast. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Sein Palast ist von Herrlichkeit gefüllt. Sein Thron, Gottes Thron, ist in Ewigkeit gesetzt und Gott sitzt auf diesem Thron mit Ruhe und Erhabenheit. Und das ist der Gott, an den David denkt. Dort, wo Gott sitzt, gibt es keine Schweißausbrüche, keine Panikattacken. Niemandem wächst dort ein graues Haar. Im Himmel, dort wo Gott ist, gibt es keine Probleme. Da gibt es keine Sorgen, da gibt es keinen Mangel, sondern nur Fülle von Weisheit, von Kraft, von Frieden, Herrlichkeit letztendlich. Dort wo Gott ist, da sitzt er in Herrlichkeit. Jesaja, ein Prophet, hat eine Vision von Gott und beschreibt diese Vision so, er sieht den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und seine Schleppen füllten den Tempel, beschreibt Jesaja. Und dann beschreibt er so Engelwesen, die tagtäglich in Gottes Gegenwart sind. Sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Das ist Jesajas Vision, die Davids Beschreibung hier sehr ähnelt. Der Schöpfer unabhängig von seiner Schöpfung. Das ist das, was David sieht. In einer Klasse für sich selbst, völlig abgesondert, ist er derjenige, der allem anderen das Leben gibt. Das ist unser Gott, das ist unser Schöpfer. Völlig losgelöst, völlig unberührt von den Problemen dieser Welt, weil Gott keine Probleme hat. Keine Sorge, kein Mangel. David denkt in dem Moment seiner absoluten Schwäche und Ausweglosigkeit von sich und seinen Umständen weg und er denkt an den souveränen Herrscher, der sein persönlicher Herr ist. Das gibt David Sicherheit. Wenn die Welt untergeht, will der Mensch sein Glück selbst in die Hand nehmen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und entweder klammert er sich an alles, was er hat, will nichts loslassen, will alles verteidigen, oder er zieht einfach los und nimmt sich, was er kriegen kann. Also entweder du nimmst so eine verteidigende Haltung ein oder du gehst einfach auf Angriff. Recht und Ordnung gibt es nicht mehr. Okay, und dann sorge ich für mein eigenes Recht. David denkt weder so noch anders. Er denkt an seinen Herrn, an denjenigen, der über ihm steht. Das ist seine Antwort auf die Frage, was der Gerechte tut. Aber David kennt seinen Gott nicht als einen König, der fern ist. Also Gott ist kein Chef auf Geschäftsreise. Ne? Gott ist kein Chef, der irgendwo ist, nirgendwo, wo seine Arbeiter sind. Gott gibt sich nicht nur mit seinen Engeln ab und vergisst die Menschen, die ihm auf der Erde dienen. David weiß, so hoch erhaben und losgelöst Gott von allem ist, das begrenzt und endlich ist, so nah ist er denjenigen, die er geschaffen hat. Gott ist in einer Klasse von sich selbst. Das heißt nicht, dass er dem Menschen fern ist. Gott ist nah. Das führt uns zu dem zweiten Punkt, den David macht. David glaubt an den Gott, der alles weiß. Vers 4 steht, seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Gott ist dem Menschen nah. Gott lebt eben nicht in einem Elfenbeinturm. Er ist nicht unberührt von dem Geschehen in der Welt, von dem Leiden in der Welt, vor allem von den Leiden derjenigen, die an ihn glauben. Gott ist nah, er sieht das und er weiß alles. Und David beschreibt es in Vers 4 auch auf so bildhafte Weise. Er schreibt hier von Gottes Augenlidern, die prüfen. Und das führt uns eben diesen Blick Gottes vor Augen, diesen konzentrierten, zugewandten, fokussierten Blick, den Gott hat. Gott hat nicht wirklich ein Auge, sein sprachliches Bild, was David verwendet, aber es bringt eben was zum Ausdruck, eben dass Gott dem Menschen zugewandt ist. Dass er intensiv und scharf blickt. Es bringt das zum Ausdruck, was in Sprüche 15, Vers 3 steht. Die Augen des Herrn sind an jedem Ort, schauen aus auf Böse und auf Gute. Gott schaut auf jeden Ort. Er sieht eben alles, was passiert. Und er weiß alles. Und das ist der Blick Gottes, der für den Ungläubigen ziemlich lästig und sogar unverschämt wirkt. Gott schaut, beobachtet, sieht alles, kennt jeden Gedanken, jede Tat. Was will Gott von uns? Ne? Könnte ein Mensch meinen. Vielleicht findest du dich darin wieder. Vielleicht findest du dich in einem dieser Aussagen wieder, die wir in Psalm 10 lesen. Da steht zum Beispiel in Vers 3, denn der Gottlose rühmt sich der Gier seiner Seele und der Habsüchtige segnet, das ist ironisch gemeint, er verachtet den Herrn. Und in Vers 4 steht, der Gottlose spricht in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen, also Gott wird nicht nachforschen, alle seine Gedanken sind, es ist kein Gott. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nicht wanken, von Geschlecht zu Geschlecht werde ich keinem Unglück sein. Und dann Vers 11, er spricht in seinem Herzen, Gott vergisst, er verbirgt sein Angesicht, niemals sieht er es. Also da gibt es Menschen, wie gesagt, vielleicht bist du einer derjenigen, der behauptet, naja, was will Gott überhaupt? Gott kriegt das nicht mit, ich mache mein Ding, was will Gott von mir? Naja, für den Gläubigen, wie für David, ist das diese Wahrheit, dass Gott eben alles weiß, die Sicherheit, dass Gott nichts entgeht. Gott sieht David eben in dem, was er lebt. So hoch erhaben Gott über all dem steht, das geschieht, so nah ist er dem Menschen, dem es geschieht, und so wenig entgeht ihm. Lass mich das nochmal sagen. So hoch erhaben Gott über all dem steht, was das geschieht, so nah ist er dem Menschen, dem es geschieht, und so wenig entgeht ihm. Gott ist nicht nur dem nahe, dem Unrecht getan wird, er sieht auch den, der das Unrecht tut. Gott weiß alles. Gott ist dem Menschen nah. Also David glaubt an den Gott, der über allem steht. Das ist der erste Punkt. Der zweite, David glaubt an den Gott, der alles weiß. Und der drittens ist der Punkt, David glaubt an den Gott, der gerecht richtet. Gott richtet ein gerechtes Gericht. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalt hat, liebt, hasst seine Seele, sagt Vers 5. Also David schaut auf den Herrn, der in seinem heiligen Tempel ist. Das ist das Bild, was er anfängt zu beschreiben. Er schaut auf den Herrn, der moralische Maßstab ist, nach dem jeder Gedanke, jede Absicht, jedes Wort, jede Tat, jedes Menschen gerichtet wird. Also ein furchtbarer Gedanke tatsächlich. Für den Menschen. Gott ist weder unbeteiligt, noch unpersönlich, noch ist er einfach neutral. David weiß, Gott wird jedes Unrecht und damit auch jeden ungerechten Menschen gerecht bestrafen. Für David ist das die größte Wahrheit in seiner Situation, weil David derjenige ist, dem Leid zugefügt wird, weil David derjenige ist, der Gott vertraut. David fasst Mut in den Gott, der gerecht richtet. Das ist seine Sicherheit. Egal was passiert, letztendlich egal, ob David das Leben genommen wird oder nicht, ob er überlebt, er weiß, Gott wird gerecht richten über das, was ihm angetan wird. Das ist eine Sicherheit, die der Mensch haben will. Ich behaupte, dass das jeder von uns haben will, dass Gerechtigkeit am Ende waltet. Möglicherweise stellst du dir die Frage, was tut der Gerechte, wenn alle anderen mit ihrem Unrecht davonkommen und sich dabei sogar noch einen Gewinn verschaffen? Naja, wie gesagt, für David ist die Sicherheit in Gott. Und er weiß, Gott wird gerecht richten. Und an dieser Stelle ist eine Sache so entscheidend wichtig für uns und für dich. Schaut mal, Vers 5 macht uns deutlich, dass Gott einen Unterschied macht. Wir müssen verstehen, worin dieser Unterschied besteht. Also es ist vielmehr ein Gegensatz. Es ist ein starker Gegensatz, der hier gemacht wird. Und das durchzieht diesen ganzen Psalm eigentlich, dieser Gegensatz. David unterscheidet zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Unterscheidet zwischen dem Gläubigen und dem Gottlosen. Also der Gerechte ist der Gläubige und der Ungerechte ist der Gottlose. Und Vers 5 beschreibt diesen Gegensatz. Der Gegensatz besteht darin, was Gott mit dem Gerechten macht und dem, was Gott mit dem Gottlosen macht. Den einen liebt er, den anderen hasst er. Ich denke, das ist der Gedanke, den David hier bringen will. Und interessant ist, dass David hier gar nicht von Gottes Liebe spricht. Also wir haben in diesem Psalm nicht das Wort Liebe irgendwo, aber trotzdem stellt er Gottes Liebe und Gottes Hass hier gegenüber. Gottes Liebe für den Gerechten und Gottes Hass für den Ungerechten, das sind die beiden Dinge, die er gegenüberstellt, ohne Gottes Liebe explizit zu nennen. Er stellt dem Hass Gottes für den Ungerechten die Prüfung des Gerechten gegenüber. Und David kann das tun, weil er weiß, dass die Prüfung, durch die der gläubige Mensch geht, Zeichen und Beweis von Gottes Liebe ist. Das ist der Gedanke. Ne? Er sagt, den einen prüft er, den anderen hasst er. Warum ist die Prüfung ein Gegensatz zu dem Hass? Und das wissen wir aus dem Rest der Bibel, wie sich Gott offenbart. Gläubige werden geprüft von Gott, damit sie als Gläubige bestätigt werden, damit ihr Glaube nach der Prüfung umso fester ist. Und so geht Gott mit dem Gläubigen um. Und der Beweis dafür ist David selbst. Also sein Leben selbst spricht Bände über diese Wahrheit. Sein Leben bestand aus vielen schweren Prüfungen. David hat wirklich schlimme Sachen erlebt. Sein Glaube wurde immer wieder auf die Probe gestellt, aber am Ende der Prüfung hatte David einen umso festeren Glauben an Gott. Gottes Prüfung mit ihm hat etwas mit ihm gemacht. Es hat ihn näher zu Gott gebracht. Er hatte seinen allmächtigen und gnädigen Gott umso tiefer kennengelernt. Ja, Gott prüft den Gerechten. Er führt ihn durch Leid, wie David es beschreibt. Aber diese Prüfung ist von Gott beaufsichtigt. Sie ist von seiner Macht getragen, sie ist von Liebe motiviert. Das ist eine Sicherheit, die David hat. Das Leid, was er erlebt, Gott hat die Aufsicht darüber. Gott verfolgt eine Absicht damit. Gottes Absicht mit David ist, ihn zu prüfen, seinen Glauben zu stärken, aber mit den Gottlosen hat Gott was anderes vor. David weiß, was böse Menschen mir antun, ist Gottes Mittel, um an mir zu arbeiten. Für die bösen Menschen ist es eine Gelegenheit, noch mehr Schuld auf sich zu laden. Das ist der Gegensatz, von dem David spricht. Letztendlich bestätigt Gottes Prüfung den Gerechten und verurteilt den Gottlosen. Im Gegensatz. Darin besteht der Unterschied. Der eine Mensch bekommt Gottes Gnade, der andere Gottes gerechtes Gericht. Es ist ein schreckliches Gericht. Vers 6 sagt, er wird Schlingen, also Gott wird Schlingen auf die Gottlosen regnen lassen. Feuer und Schwefel und Glutwind wird das Teil ihres Bechers sein. Ein schreckliches Gericht. Gott ist ein furchtbarer Gott. Ein tatsächlich furchtbarer Gott. Nicht in einem unmoralischen, nicht in einem willkürlichen Sinne. Gott ist nicht ein Monster, der sein Zorn nicht unter Kontrolle hat, der Dinge tut, die unvorhersehbar oder unberechenbar sind. Gott ist ein gerechter Gott und deswegen zürnt er über Sünde. Vers 7 begründet das, ne? Denn gerecht ist der Herr Gerechtigkeiten, liebt er Gottes gerechtes Gericht über den Gottlosen, kommt aus seiner Liebe zur Gerechtigkeit. Weil Gott heilig ist, völlig sünd und schuldlos, weil er völlig rein ist, wird er das hassen, was völlig unrein ist, was völlig gottlos ist. Ich komme gleich auf diesen Punkt zurück, da gibt es noch etwas mehr dazu zu sagen. Lass uns zu Punkt 4 kommen. Also der erste Punkt war Gott, der über allem steht, der Gott, der alles weiß. Drittens der Gott, der gerecht richtet. Und viertens, das ist der letzte Punkt, David glaubt an den Gott, der sich seinen Gläubigen auf ewig schenken wird. David glaubt an den Gott, der sich seinen Gläubigen auf ewig schenken wird. Vers 7 sagt, denn gerecht ist der Herr, Gerechtigkeiten liebt er, die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Das ist eine wunderbare Wahrheit, ein wunderbarer Gedanke, den David hier für uns festhält. So wie die Verheißung für den Ungerechten Gottes Strafe ist, so ist die Verheißung für den Gläubigen Gott selbst. Das ist wunderbar. Alles Gute, jede Gnadengabe, jede Freude, jedes Wunder, jede Gerechtigkeit, jede Frucht in unserem Leben kommt von dem Gott, den wir einmal sehen werden, den der Gläubige einmal sehen wird vor seinen Augen. Am Ende, wenn Gott uns zu sich holt, stehen wir vor dem, aus dem nur Gutes kommt. Die Weisheit und Gerechtigkeit in Person. Und das ist die Hoffnung, die David hat. Für David war diese Hoffnung das einzig Begehrenswerte in seinem Leben, vor seinem Schöpfer zu stehen und ihn zu bewundern, für das, was der Schöpfer ist. David ist in seinem Leben durch schwere geistliche Depressionen gegangen. David hat Widerwärtiges erlebt und in all dem hat das eine seine Sehnsucht ausgemacht. Und zwar nicht nur einfach von unangenehmen Umständen befreit zu werden, sondern vor dem zu stehen, der alle Umstände gut macht. Davids Liebe und Davids Hoffnung ist an eine Person geknüpft. Er stellt sich nicht nur einfach ein schönes Leben vor mit Gott, er stellt sich ein Leben mit Gott vor, vor diesem Gott, in Gottes Gegenwart. Jesus sagt das im Neuen Testament so: Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Das ist das Wunder des Himmels. Das Wunder des Himmels wird nicht nur darin bestehen, dass es kein Leid mehr gibt, sondern dass wir die Fülle von Güte erfahren werden. Und Gott wird nicht nur etwas wegnehmen, er wird sich uns schenken. Das ist so eine zweiseitige Sache, die der Gläubige erleben wird. Die Wegnahme von aller Sünde, jedes Leid, jeder Mangel wird beseitigt werden. Aber was tritt in diese Leere, wo nichts ist, wo nichts Gutes, wo nichts Schlechtes mehr ist? Gott selbst tritt da rein. Und der Gläubige wird Gott anschauen, seine Güte vor Augen haben und Gemeinschaft mit diesem gütigen Gott haben in Ewigkeit. Das ist die Hoffnung, die David hat. Bei all dem Leid, was er hier auf der Erde erlebt, er wird Gott sehen. Der Gläubige wird ihn anschauen und bewundern in Ewigkeit. Die Antwort des Glaubens auf die Gefahr des Untergangs ist auf vier Dinge begründet. Unser Glaube, vielmehr die Frage, dein Glaube, Fragezeichen, beruht auf dem Gott, der über allem steht und der keine Probleme hat. Der Glaube beruht auf den Gott, der alles weiß und dem Menschen nah ist. Das war der zweite Punkt. Drittens, der Glaube beruht auf dem Gott, der gerecht richtet und kein Unrecht ungestraft lässt. Der Glaube beruht auf dem Gott, der sich seinen Gläubigen schenkt und ihre unendliche Freude sein wird. Jetzt ist die eine Frage noch offen. Kennst du diesen Gott? Hast du diese Hoffnung, die David hat? Hast du diese Sicherheit, die ihn noch nicht mal dazu bewegt, sich gezwungen zu fühlen, zu sagen, was er in dieser Situation tun soll. Was soll er tun? Keine Ahnung. Soll er eine Mauer bauen um sich herum? Soll er sich verschanzen oder wie auch immer? Das spielt in diesem Moment, in Psalm 11, keine Rolle. Weil David hat seinen Blick von sich weggelenkt auf Gott. Selbst wenn sein Leben genommen wird, hat er Gott. Das ist eine Sicherheit, die über das Leben auf dieser Erde hinausgeht. Und deswegen braucht diese Frage, was tut der Gerechte, keine konkrete Antwort. Es ist völlig egal, was mit dem Gerechten passiert auf dieser Erde. Er hat eine Hoffnung, die ewig ist, die an Gott selbst geknüpft ist. Das ist die Antwort. Die Frage an dich persönlich ist, kennst du diesen Gott? Hast du diese Hoffnung? Und die Frage, über die ich zuletzt mit dir nachdenken will, ist, wie kommt jemand überhaupt dazu, sich als gerecht zu bezeichnen? Das ist eine ziemlich wichtige Frage zum Schluss. Also wir lesen von David, dem Gerechten. Ne? Natürlich meint er sich in Vers 3. Also was tut der Gerechte, wenn die Grundpfeiler umgerichtet sind? Er spricht von sich. Warum kann David sich selber gerecht nennen, wenn er auch nur ein Mensch ist, der geschaffen wurde und der vor dem Schöpfer steht? Wie kann David gerecht vor Gott sein? Gottes Wort gibt uns Auskunft eben über diese Sache oder auf diese Frage vielmehr. Wie kann jemand gerecht sein vor Gott? Und die Antwort ist so zweigeteilt. Die ist ziemlich zerstörend und ziemlich heilend zugleich. Schaut mal, was der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, in Römer Kapitel 1 von Vers 18. Da steht, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare wird von Gott wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Also das ist die Art und Weise, wie die Bibel den Menschen, wie er zur Welt kommt, beschreibt. Der Mensch besitzt die Wahrheit von Gott in Ungerechtigkeit. Wörtlich übersetzt heißt es, er hält die Wahrheit von Gott nieder, er unterdrückt sie. Der Mensch hat die Wahrheit von Gott. Er erkennt Gott in den Gemachten. Er weiß, dass es einen Schöpfer gibt, der Großes, der Kraft hat, der ewig ist, aber er nimmt ihn nicht an. Und so hat er ein verfinstertes, unverständiges Herz, mit dem der gottlose Mensch lebt und aus diesem Herzen kommt Schuld über Schuld über Schuld über Schuld raus. Das Herz des Menschen ist eine Produktion von Schuld vor Gott, weil dieser Mensch Gott nicht annimmt. Er weiß von Gott und er hält diese Wahrheit von Gott in Ungerechtigkeit nieder. Der Mensch, das beschreibt Paulus an einer anderen Stelle, der Mensch ist tot in seiner Sünde gegen Gott, von Natur Kind des Zorns. Er kommt auf diese Welt und er wartet darauf, egal ob er Gutes oder Schlechtes erlebt auf dieser Erde, er wartet auf das gerechte Gericht Gottes. Das, was wir gerade in Psalm 11, Vers 6 gelesen haben. Ein schreckliches, furchtbares Gericht. Kind des Zorns. Das ist der Umstand, deine Situation, wie die Bibel dich beschreibt, wenn du Gott noch nicht angenommen hast als Retter und Herrn. Du hast hier und heute keine Entschuldigung vor Gott. Du stehst in seiner Schuld. Und vielleicht weißt du das schon lange. Vielleicht weißt du schon lange von deiner Ungerechtigkeit vor Gott. Vielleicht versuchst du mit allen Mitteln so zu leben, dass deine guten Taten, deine schlechten Taten überwiegen, damit du Gottes gerechtes Gericht entgehen kannst. Vielleicht ist das deine Art und Weise zu leben. Vielleicht ist das dein Wunsch. Ich weiß, da gibt es viel Schlechtes in meinem Leben. Da gibt es auch Gutes und ich versuche, dass dieses Gute, was Schlechte überwiegt. Ich möchte dir sagen, dass es eine schreckliche Art zu leben ist, weil dieser Fall niemals eintreffen wird. Du wirst es niemals schaffen, dass deine guten Taten mehr sind als deine schlechten. War das ein guter Satz? Mehr sind als deine schlechten. Das Problem des Sünders, das ist dein Problem, wenn du Gott noch nicht angenommen hast, ist nicht die Menge deiner Sünden, sondern die Sündhaftigkeit deines Herzens. Das Wesen deines Herzens ist das Problem. Das Wesen deines Herzens ist sündig, verfinstert, unverständig. Und aus so einem verfinsterten, unverständigen Herz kommt nur Verfinstertes und Unverständiges, eben Sünde und Schuld hervor. Denkt an den Vers aus Matthäus 5, die reinen Herzens sind diejenigen, das sind die Menschen, die Gott sehen werden. Gott muss dein Herz verändern. Darauf will ich hinaus. Gott muss dein Herz verändern. Gott verspricht jedem Rettung, der anerkennt, dass er sich selbst nicht verändern kann. Und der mit seiner Schuld zu denjenigen läuft, der Schuld vergeben kann. Ich kann kein gerechtes Leben vor Gott leben, wenn ich nicht vorher mit meiner Ungerechtigkeit zu ihm gekommen bin, der mir meine Ungerechtigkeit nimmt. David nennt sich gerecht, weil er das verstanden hat, dass er eigentlich nicht gerecht ist vor Gott. Dass er Gott braucht, dass er die Gerechtigkeit braucht, die nur Gott ihm gibt. Vielleicht denkst du dir, dass du schon genug gelitten hast. Und vielleicht hast du wirklich Schlimmes erlebt. Und mit dem, was ich sage, will ich niemals leugnen, dass du vielleicht das schlimmste Leben hast, dass dir die schlimmsten Dinge angetan wurden. Wenn du mir das erzählen würdest, ich würde dir glauben, weil ich weiß, dass auf dieser Welt, auch hier in Paderborn, schlimme Dinge passieren. Dass Menschen wirklich durch Leid gehen. Aber die Wahrheit ist die, durch Leiden wird kein Mensch gerecht vor Gott. David war nicht gerecht, weil er das Leid erlebt hat, weil Menschen auf ihn gezielt haben und ihn töten wollten. Deswegen war David nicht gerecht. Und da gibt es nur einen Menschen, der durch Leiden vollkommen gemacht wurde. Und das ist der Herr, Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Menschheit angenommen hat und das Leben gelebt hat, das wir niemals leben konnten. Er ist derjenige, der vor Gott wirklich gerecht war und gerecht ist. Und gerecht vor Gott ist derjenige, der erkennt, dass nur Jesus retten kann. Nur Jesus kann retten. Nur Jesus kann gerecht machen. Wenn Gott der Vater, das ist der letzte Gedanke, wenn Gott der Vater einen Menschen rettet, dann rechnet er seinem Sohn Jesus das ungerechte Leben an, das ich und du gelebt haben, und rechnet mir das Leben an, mir und dir das Leben an, das Jesus gelebt hat. Da findet ein Austausch statt. Du gibst dein ungerechtes Leben, mit deinem ungerechten Herzen gibst du Jesus. Jesus stirbt am Kreuz an deiner Stelle. Er bleibt nicht tot, er steht auf. Also Gott erweckt ihn zum Leben. Jesus besiegt den Tod und jetzt lebt er vor Gott. Und wenn Gott ihn sieht, dann sieht er dich, weil du in Christus bist. Du gibst ihm deine Ungerechtigkeit und er gibt dir seine Gerechtigkeit, die er hier auf der Erde gelebt und erwirkt hat. Als Mensch, wie du und ich, kam er auf diese Erde und hat das Leben gerecht vor Gott gelebt. Er hat niemals gesündigt. Er hat keinen schlechten Gedanken gehabt. In seinem schlimmsten Leid hat er die Menschen gesegnet. Er war wirklich gerecht vor Gott. Und da findet ein Austausch statt bei dem Menschen, der in seiner Schuld und Schwäche zu Gott kommt. Dieser Mensch hat das Vertrauen, dass Jesus seine Ungerechtigkeit nimmt und dass Jesus ihm seine eigene Gerechtigkeit gibt. Und so wird der Mensch seine Ungerechtigkeit los und er bekommt Jesu Gerechtigkeit und steht gerecht vor Gott da. Das war Davids Sicherheit letztendlich. Und Davids Sicherheit war, dass er gerecht war. Und Davids Sicherheit war nicht die, dass seine Gerechtigkeit aus ihm selber kommt. Es ist eine Gerechtigkeit, die Gott ihm gegeben hat. Es war eine demütige Position hatte David. David rühmt sich nicht selber. David weiß, dass er aus Gnade gerettet ist. Also vom Gericht verschont, weil er nicht mehr unter Gottes Zorn steht, sondern unter Gnade. Das ist die Botschaft für dich hier und heute. Es gibt Rettung eben. Nicht nur Rettung vor dem Leid in dieser Welt, sondern Rettung vor einem zornigen Gott. Du kannst heute zu Jesus kommen und ihm deine Schuld geben. Er gibt dir seine Gerechtigkeit. Vertrau darauf, lass das deine Zuflucht sein. Ich möchte zuletzt ein Gebet vorlesen, das König David selber gebetet hat zu einem Zeitpunkt in seinem Leben. Ich lese es einfach nur vor und das wird das Letzte sein, was ich sage. Es ist ein Bußgebet, das in Psalm 51 steht. Ich lese nur ein paar Verse daraus. Das kann hier und heute dein Gebet zu Gott sein. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Amen.